Es geschah, dass Kaiser Augustus eine Verordnung erließ, dass sich sein ganzes Imperium registrieren lassen müsse. Das geschah, als Quirinius Statthalter von Syrien war, und jeder musste in seine Vaterstadt, um sich einschreiben zu lassen. Da ging auch Josef mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war, von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, da er aus dem Haus Davids war, um sich einschreiben zu lassen. Als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz war. Es waren aber Hirten in der Gegend, die auf dem freien Feld blieben und nachts über ihre Herde wachten. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Da fürchteten sie sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute in Davids Stadt der Retter geboren. Christus, der Herr. Amen. Bitte den Platz. Ich komme gleich zur Predigt und lese euch aus dem Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Und zwar geht es um die erfüllte Zeit. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz geboren, damit er die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater. So bist du also kein Knecht mehr, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Liebe Gemeinde oder Weihnachtsgemeinde, die vorigen Adventssonntage habe ich über alttestamentliche Stellen gepredigt, in denen der Advent des Christus angekündigt wird. Advent ist lateinisch, heißt so viel wie Ankunft, und wir haben soeben im Lukasevangelium von seiner Ankunft gehört. Und in der heutigen Predigt spreche ich über diese erfüllte Zeit, warum er denn gekommen ist. Und ja, was er da getan hat, wie er da etwas geschafft hat. Drei Punkte dazu: die erfüllte Zeit, warum er kam, was er gebracht hat. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz geboren. Erster Punkt, eben die erfüllte Zeit. Also die Geburt Christi war nicht gerade zufällig und sie war auch zufällig nicht im Dezember. Sie war nicht im Dezember. Wurde halt diese Geburt mit der Zeit so auf den Dezember verlegt. Und am 25.12. im Jahr 800, da wird zum ersten Mal erwähnt, dass Karl der Große seine Kaiserwürde in Rom erhalten hat. Und da wird zum ersten Mal dieses Weihnachtsfest erwähnt. An für sich war der 25.12. nichts Christliches. Es war ein Feiertag im alten Rom für den Sol Invictus, für die unbesiegbare Sonne. Und ja, die Germanen hatten ihre Zeitenwende und ihre Rauhnächte in dieser Zeit. Da haben sie sich mit den Nachbarn versöhnt. Wenn die etwas gegen sie gehabt haben, dann wollten sie Frieden haben, damit die Geister in den rauen Nächten sie nicht deswegen verfolgen. Also, Geburt war nicht im Dezember. Im Neuen Testament wird nicht erwähnt direkt, wann sie war. Aber wir können daraus schließen. Also die erstens, die überfüllte Herberge, die wir im Lukasevangelium gehört haben, die deutet auf eines der drei jüdischen Hauptfeste hin, bei denen jeder erwachsene Mann nach Jerusalem gehen musste, um Gott so zu ehren. Das erste war am Passa im Frühling, wo sie Gott für die Erlösung dankten. Das zweite war Pfingsten, wo sie Gott für die Gabe der 10 Gebote dankten. Und das dritte, das war Sukkot im September. Und da dankten sie Gott für die Bewahrungszeit in der Wüste. An allen drei Festen waren keine Unterkünfte zu haben. Sie waren schlichtweg überfüllt, da Hunderttausende zum Teil nach Jerusalem zogen. Der Stall, in dem Jesus in die Krippe gelegt wurde, der deutet an für sich auf das dritte Fest, Sukkot. Denn das heißt an für sich übersetzt Ställe oder Hütten. Und dieses Fest, da war auch noch der wichtigste Tag im Jahr um dieses Fest herum gruppiert, nämlich der Versöhnungstag, der Yom Kippur. Also Christi Geburt war höchstwahrscheinlich im September. Er wurde in die Sukka gelegt. Da ist er im Stall geboren worden. Jetzt ein Einschub. Der Kaiser Augustus hat nicht umsonst seine Steuererhebung angesagt. Er war in ständiger Geldnot. Er hatte, wie sein Adoptivvater Julius Caesar, andauernd Finanzprobleme. Er musste noch dazu Bürgerkrieg beenden gegen die Konkurrenten um den Kaiserthron oder um Caesars Thron kämpfen, und er hat dann schlussendlich gesiegt, und gegen den letzten, den er gesiegt hat, das war Marcus Antonius, ein begabter Feldherr und dann Liebhaber der Kleopatra. Und er hatte seine Burg immer noch da, wo der Tempel stand. Die Antonia, ihr seht sie rechts hinten im Bild, die beherrschte den ganzen Tempel. Ja, der liebe Augustus. Er war nicht so lieb, aber er wurde durchaus als Friedefürst bezeichnet und wie ein Gott geehrt, weil er ihm den Frieden hergestellt hat, den römischen Frieden. Friedefürst, ein Titel, den Jesaja im 7. Jahrhundert dem kommenden Christus zuschreibt. Wir werden das Lied und den Text danach singen. Und der Prophet Micha, ein Kollege, ein Zeitkollege von Jesaja, der sagt auch, wo der Christus geboren wird, nämlich in Bethlehem. Also was ich hier sagen will in Punkt A, Christus kam zur bestimmten Festzeit, am bestimmten Ort, und zwar so, wie Gott im Hintergrund alles gemanagt hatte. Und was uns die Bibel da zumutet, ist einfach das. Gott hat auch Augustus Finanznot gemanagt. Und nicht von ungefähr Christus, seinen Sohn, in Bethlehem zur Welt gebracht. Ich komme zu Punkt B, beim ersten Punkt. Manche sehen Gott als alten Mann im Lehnstuhl, der nur halt ein wenig vor sich hinschaukelt und seine Kinder vielleicht verschaukelt. Aber Gott hat noch mehr getan. Er ist kein alter Mann und er ist nicht im Schaukelstuhl. Gut 300 Jahre vor Christus, da eroberte Alexander der Große auf drei Kontinenten sein Riesenreich. Das Riesenreich zerbrach zwar in vier Teile, aber etwas blieb. Er brachte die griechische Sprache auf drei Kontinente und verankerte sie dort. Wenn Rom danach alles eroberte, was es zu erobern gab, da schreibt der römische Dichter Horaz, das besiegte Griechenland erobert den Sieger. Denn die Römer sprachen Griechisch. Jedenfalls die, die etwas gebildet waren, oder die, die im Handel tätig waren, oder Tourismus gab es ja wenig, aber die in den Gasthäusern, da sprach man Griechisch. Ja, und was ein Nebeneffekt davon war, das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben und wurde auf Griechisch verkündigt. Und alle verstanden es. Jedenfalls die, die es verstehen wollten. Punkt C. Was Gott noch für die erfüllte Zeit managte, war, dass Rom Israel beherrscht hat. Die Juden haben zwar um die 64 vor Christus Rom gerufen als Hilfe gegen ihre Feinde von außen, und Rom kam auch durch den Feldherrn und Pompeius den Großen, also er liebte den Titel, den Großen Magnus. Ja, er kam. Er blieb, herrschte, hart. Rom ließ sich nicht mehr abschütteln. Und Gott hatte seinem Volk an für sich schon im Alten Testament Fremdherrschaften verkündigt. Und zwar dann, wenn sie von ihm abgefallen waren. Falls sie den Bund mit ihm gebrochen haben, dann hat er ihnen versprochen, ja, dann werden andere über euch herrschen und sie werden hart über euch herrschen. Und Rom hat hart über sie geherrscht. Sie haben auch Gutes gemacht, aber sie haben hart geherrscht. Und vielen damaligen Juden war deshalb bewusst, dass sie ein Problem mit Gott hatten. Sie sehnten sich nach dem im Alten Testament versprochenen Christus, der das wieder gut machen sollte. Ja, und das war eben auch noch ein Problem, das sie damals hatten. Und das Gute, das Rom an für sich geschaffen hatte, das waren die Straßen, die sicheren Verkehrswege, und das Evangelium konnte zur damaligen Zeit problemlos rings ums Mittelmeer laufen. Das kann es heute nicht mehr. Und konnte auch danach für lange, lange Zeit nicht mehr. Das war auch gemanagt von Gott. Der letzte Punkt bei Gottes Management, als die Zeit erfüllt war. Also die Religion damals, die waren durchaus etwas frustrierend. Die Götter bestanden aus übersteigerten Menschen oder Tieren, die unwahrscheinlich viel Kraft hatten und die man mit Opfer besänftigen musste, damit sie einem nichts antat. Also das ist verfilmt worden, also Herkules und oder Herakles und auch Thors Hammer und so weiter, das sind so berühmte Verfilmungen über diese Götterwelt damals. Die anderen Götter, die waren nicht greifbar, das waren so mystische, mit denen musste man sich so esoterisch irgendwie verschmelzen, alles mit, aber da kam nichts Klares heraus. Die Religionen waren enttäuschend. Und die Philosophie, die hat ihren Zenit schon überschritten, da war nichts mehr Neues. Das ist bis heute so geblieben. Also da gab es die, in der Bibel werden die Epikuräer, die sich nach der Clique gesehnt haben und in der Clique ihren Sinn des Lebens gefunden haben, oder die Stoiker genannt. Das waren die Guten, die sich für die Gesellschaft eingesetzt haben. Selbstlos zum Teil. Aber es gab nichts Neues mehr. Platon war schon lange vorbei. Der Sinn des Lebens, wozu ist er? Was ist der Sinn des Lebens? Das ist die Aufgabe der Philosophie und das musste sie erforschen. Und sie konnte es nicht. Wittgenstein schrieb vor 70 Jahren, der Sinn des Lebens muss Gott geben. Und er schweigt, sagte Wittgenstein. Wiener, Jude, Genie. Also, in diese Zeit, da kam der Herr Jesus Christus. Sie hat ihn erwartet. Er kam nicht von ungefähr. Und Gott hat das gemanagt. Ich habe den Quantenphysiker Anton Zeilinger gehört. Er hat letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres den Nobelpreis für Quantenphysik bekommen. Und er schließt Gott als Schöpfer durchaus nicht aus, sondern hält sein Wirken durchaus für selbstverständlich. Und Historiker, die Gott nicht ausschließen, sehen in den zusammenspielenden Geschehnissen der Geburt Jesu Gottes Management. Jetzt zur Frage, warum er kam. Und das erschließt sich aus dem unter das Gesetz Geborene, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfangen. Ja, kurz gesagt, er hat die 10 Gebote erfüllt, was sonst niemand geschafft hat und niemand schafft. Also die 10 Gebote sind ja nicht nur so ein Rahmen, über den man nicht hinausfahren soll, nicht so eine Leitplanke, obwohl sie sind in die UNO-Charta für Menschenrechte 1948 aufgenommen worden, so als Leitplanke. Fahr nicht darüber hinaus, tu nichts darüber hinaus. Aber sie sind denn durchaus noch mehr. Man kann ja auch innerhalb der Leitplanken durchaus Schaden anrichten und Schaden haben. Sie sind gut, diese 10 Gebote. Wenn wir sagen, ich tue ja nichts Böses, stehle nichts, bringe niemanden um und glaub schon irgendwie an Gott, ist es durchaus zu wenig. Denn Gott verbietet in ihnen 8-mal etwas und gebietet 2-mal etwas. Und man fährt gut damit, wenn man das beherzigt. Jetzt wissen wir zum Teil nicht einmal, was er verboten hat. Im Grunde wissen wir schon, wenn wir es jetzt hören und dann, ja, das wissen wir schon irgendwie. Nicht stehlen, ja, okay. Nicht töten, klar. Nicht gierig sein, okay. Ja, also, das hat Gott geboten. Unser Problem ist, dass wo Gott etwas gebietet oder etwas verbietet, das Gegenteil geboten ist. Wo etwas verboten hat, gebietet er das Gegenteil. Du sollst nicht töten, heißt bei ihm, du sollst lieben. Okay, tun wir das? Wenn wir nachdenken, Liebe ist bei uns so mehr oder weniger ein Gefühl. Und Gefühlstaten, Liebestaten, haben wir die? Haben wir da viele? Oder sind sie vielleicht aus halbherzig gemacht oder nur um, wir tun etwas Liebes, um Anerkennung von Menschen zu bekommen oder um selbst gut dazustehen? Ja, das ist die Frage. Vielleicht tun wir auch etwas, das und das, jemanden zu leide. Aus gutem Gefühl heraus, vielleicht sogar. Ja, es ist nicht weit her mit dem Gegenteil von du sollst nicht töten. Und du sollst nicht töten ist auch ein sehr genaues Gebot. Das heißt, du sollst den anderen nicht niedermachen, nicht runtermachen, nicht schlecht machen, seinen Ruf nicht schädigen. Das gehört auch dazu. Ja, wir haben ein Problem mit den Geboten. Und dann, du sollst nicht stehlen. Ja, das ist auch klar. Was heißt denn das? Das heißt, du sollst geben, also du sollst freiwillig geben. Du sollst Gott nicht bestehlen um das, was er will? Du sollst deinen Nächsten nicht bestehlen? Nein, du sollst geben. Ja, okay. Da haben wir denn doch ein Problem mit diesen Geboten. Und dann geht's noch zu den vier Geboten, die Gott geboten hat für sich. Also im Umgang mit ihm. Das sind drei Verbote. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Was sollen wir nicht? Naja, und dann gibt es ein positives, ein Gebot. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Das ist nur ein positives Gebot. Und tun wir es. Der siebte Tag ist dein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. Ehren wir da Gott, kommen wir in den Gottesdienst, lassen wir uns von ihm dienen, darf er uns was sagen, hören wir zu. Ja, diese Gebote da, die sind schon ein Problem und an für sich hat sie nur einer wirklich erfüllt. Und das ist eben der Herr Jesus Christus. Ihn hat Gott unter das Gesetz getan. Er hat sie erfüllt. Er wurde von einer Frau geboren und war aber von Gott gezeugt. Das ist das, was uns die Bibel zumutet, von Gott gezeugt. Er ist nicht auf der Sünderseite geboren, er ist auf Gottes Seite geboren. Er hat allerdings diese Seite nie gewechselt. Er ist unter schlechten Bedingungen aufgewachsen, hat aber nie die Seite gewechselt, hat nie aktiv eine Sünde vollbracht. Er hat in vollkommener Reinheit geliebt. Er hat nicht auf sich selbst geschaut. Er hat auf die anderen geschaut. Zuerst auf Gott und dann auf die anderen. Das hat er getan. Er hat die 10 Gebote komplett erfüllt. In aller. Im Reden, im Tun und sogar im Denken. Es ist ihm nicht gut gegangen damals. Keine gute Zeit. Aber er hat Gott so geehrt, wie Gott das wollte, so wie er den Menschen ursprünglich geschaffen hat, nämlich gut und rein. So wie Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat, gut und rein, so war er. Und dann hat er am Ende seines Lebens dieses Leben bei Gott in die Waagschale geworfen. Zugunsten vieler, die Gottes Gesetz gebrochen haben. Er nahm ihre Schulden auf sich und wurde so zum Sünder, weil er ihre Schulden auf sich genommen hat. Deswegen wurde er zum Sünder und deswegen wurde er von Gott verflucht und verlassen. Ja, und das ist es an für sich, wozu er kam. Er sollte tun, was wir nicht können. Er sollte sein, wie wir nicht sind, nämlich so, wie uns Gott ursprünglich erschaffen hat, rein und gut. Ja, und eben das, dazu ist er gekommen, um diese Unreinheit, diese Schulden, die wir haben, auf sich zu nehmen und um selbst Sünder zu sein. Dazu ist er gekommen. Und er wurde so im Alten Testament vorausgesagt. Und Gott hat eben seine Geburt und sein Leben und seinen Tod gemanagt. Auch seine Auferstehung wurde von Gott gemanagt, vorausgesagt und von Gott gemanagt. Er hat den Tod persönlich ja nicht verdient. er war ja sauber. Auch war von Gott vorausgeplant, dass er die vielen, für die er sein Leben in die Waagschale geworfen hat, zu Kindern Gottes macht, indem er ihnen Gottes Geist zurückgibt, den Sünder einfach nicht haben und den Gottes Kinder nicht betrüben sollen, den Heiligen Geist. Und ich komme zum dritten Punkt, was er gebracht hat. Weil ihr nun Kinder Gottes seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Abba ist nicht die ehemalige schwedische Popgruppe, sondern ist die vertraute Form von Vater, aramäisch. Und wir im Bregenzer Wald sagten zum Vater Detta, wenn wir nichts angestellt hatten und etwas von ihm wollten, vertraute Form. Was hier das wirklich Erstaunliche ist, ist, dass der Heilige Geist in den Herzen der Kinder Gottes Abba ruft. Nicht die Kinder rufen, aber der Heilige Geist tut es. Nicht die Kinder. In den Kindern der Herzen ist ja ständig ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Christ und Ego. Der Vater im Himmel hat oft Grund, mit den Kindern denn halt nicht so froh zu sein und nicht so glücklich zu sein, denn sie machen durchaus Mist. Aber wenn er schon den Heiligen Geist in die Herzen eingepflanzt hat, dann tut der Heilige Geist auch etwas, und das ist es, was er tut. In Johannes 16 sagt der Herr Jesus Christus, dass der Heilige Geist uns von Sünde überführt. Zeigt uns, dass wir Sünder sind, dass wir daneben sind. Er zeigt es. Natürlich, Gottes Wort zeigt es uns auch, aber er eben auch und bestätigt das. Und das andere ist, was er tut, er zeigt und verherrlicht den Herrn Jesus Christus. Er macht ihn groß. Er ist der Erlöser. Er hilft mir. Er macht dieses Problem beiseite. Und in Römer 8:26 sagt der Apostel, dass er noch etwas tut. Der Geist kommt unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der Apostel, Elite-Akademiker und Apostel, er weiß nicht, was er beten soll. Und wie sich's gebührt, gerade auch nicht. Das muss der Heilige Geist tun. Und er tut es. Also der Herr Jesus lehrt schon die Kinder Gottes, dass sie beten sollen, unser Vater im Himmel. Und das im Himmel ist wichtig. Das hebt ihn ab von unseren üblichen Vätern. Die Holländer beten das richtig. Die haben den richtigen Respekt. Sie sagen da zum Vater im Himmel nicht du, sondern sie. Sie siezen ihn. Sie sprechen ihn richtig an. Aber Gottes Kinder sind eben immer noch auf der Erde und sind wegen ihrer Sünde nicht auf Gottes Höhe, pflanzen ihn vielleicht manchmal, trauen sich, wenn sie in Sünde fallen, nicht Gott unter die Augen zu kommen. Also es ist auch ein Erlebnis, also wenn wir im Wald als Kinder etwas ausgefressen haben, dann und Vater nach Hause kam und er war immerhin der höchste Gesetzeshüter im mittleren Bregenzer Wald, dann waren wir nicht da. Dann sind wir verschwunden. Also Gottes Kinder haben eine ähnliche Scheu, Gott vor die Augen zu treten, wenn sie etwas ausgefressen haben. Und deswegen ruft also der Heilige Geist, Abba, Detta. Er tut es für die reumütigen Kinder. Und er sagt, ich weiß nicht, was er sagt, vielleicht sagt er Gott, sei ihnen gut, dein Sohn hat ja sein Leben für sie in die Waagschale geworfen. Und er wirft es immer noch in die Waagschale für die reumütigen Sünde. Also Christus hat die Schulden des Heilen auf sich genommen, hat ihn Frieden mit Gott gebracht, hat ihn Gottes Geist zurückgebracht. Und das ist gut. Ich komme zum Schluss. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er tat es nicht von ungefähr. Er tat das nicht für die Katz und schon gar nicht für Ochs und Esel, sondern, ja, jetzt müssten wir uns da einfüllen. Er tat das für viele, die er so und nicht anders zurechtbringt. Dazu ist er gekommen. Amen.